Eine Sache, die immer wahnsinnig ätzend ist, aber um die ich euch jetzt gerne bitten möchte, ist eure Zeit. Ich meine, das ist das allergrößte und wichtigste, was wir haben. Die Zeit und die Aufmerksamkeit. Es gibt etwas, ich würde es nicht als neu bezeichnen, aber es ist der Deutsche Podcastpreis. Und wir würden sehr, sehr, sehr gerne, dass ihr für uns abstimmt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, vielleicht sogar liebt, vielleicht andere Gefühle dazu habt und sagt, ja, es ist 5 Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur 3, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Du, also es ist mir ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, aber es ist auch eine Weile schon her. Kennst du das, wenn Frauen zu dir sagen, sie kommen nur übers Lecken?
Ja, kenne ich.
Ne? Also gibt es ja.
Also ich kenne eigentlich den Satz, ich komme nicht.
Nee, es gibt auch dann noch einen spezifischen Fall, dass Frauen nur übers Lecken kommen.
Ja, ich komme eigentlich nicht und wenn, dann nur übers Lecken. Den Satz kenne ich.
Und mit allen Frauen, mit denen du jemals geschlafen hast, ne, gab es da auch so eine Verteilung auf so einer Geraden, dass du bei manchen gesagt hast, oh ja, die lecke ich super gerne. Mhm. Aus unerklärlichen Gründen. Es gibt ja nicht so, dass du sagst, ich kann es an den und den Parametern festmachen. Die mittel gerne und die ungerne. Gab es das oder hast du bei allen gesagt, ja, ich lecke euch wahnsinnig gerne alle?
Nee, genau das gab es. Und es gab zusätzlich noch das Phänomen, das auch stimmungsabhängig war von mir. Es gibt Zeiten, wo ich da voll Bock drauf habe und es gibt Zeiten, wo ich sage, nee, muss gar nicht sein. Und es hat auch dann nichts mit der Frau zu tun.
Nee.
Das hat echt mit meinem Geilheitsstatus zu tun.
Super krass, ne? Wenn man super geil ist, also in der Situation, dann leckt man auch total gerne.
Ja.
Komme was wolle, auch so ein... Nach so einem herben Festivalwochenende.
Oh, naja, weiß ich jetzt nicht. Aber gut.
Wenn, natürlich nicht.
Da brauchst du dann das gute Lecktuch.
Die Leckdecke, einfach nur eine Tischdecke.
Mit
so Punkten in grün und weißen Punkten drauf.
Mit Pfefferminzgeschmack. Gibt es eigentlich Lecktücher mit Geschmack?
Ja.
Wirklich?
Oh Gott, ja, gibt es.
Ich dachte, die sind geschmacksneutral.
Nicht alle.
Hast du die mal mit Geschmack probiert?
Noch nicht.
Hast du immer so deinen kleinen Vorrat dabei?
Man kann auch einfach Frischhaltefolie nehmen, wenn man möchte. Aber
für den Snack zwischendurch. Auf die Hand gelegt.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ankommen würde, wenn man auf einmal die Frischhalterolle aus der Küche rausziehen würde. Oh, halt, stopp, meine Lecktücher sind alle.
Die krumpelt doch immer so, das kriegt man doch gar nicht vernünftig.
Kann man ja festtapen mit Ducktape an den Schenkeln.
Ah, okay.
So, ich mach die mal ein bisschen fester und jetzt kommt der kleine Zwerg und macht ein bisschen Sprungübung und er springt immer näher ran. Genau, auf jeden Fall, wenn du eine Frau hast und du sagst, oh ja, mittelmäßig bin ich heute selber in Stimmung zu lecken, bist du denn jemand, der trotzdem leckt, weil er sagt, okay, ich möchte gerne, dass die Frau auch zu ihrem Orgasmus kommt, wenn sie das dann möchte? Also für manche ist es ja auch nicht wichtig, behaupten sie zumindest.
Also wenn sie es einfordern oder wie?
Nee. Wenn eine Frau sagt, du, ich komme nur, wenn ich geleckt werde.
Achso, das sagt sie dann vorher so plakativ, dass man eigentlich schon weiß, okay, das Leckkommando wird ausgerufen.
Nee, wenn ihr mal über Orgasmus redet.
Achso.
Und sie sagt, nee, ich komme nur, wenn ich geleckt werde.
Ja gut, wenn ich mit der in der Beziehung bin.
Naja, du bist mit der in der Affäre.
Puh.
Und du bist immer so mediocre.
Also dann kommt...
Mittelgeil.
Also dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen.
Also nicht machen, 10 mal von 10 mal nicht machen? Und sie bläst dir jedes Mal ein. Und das ist was, was du nicht unbedingt brauchst. Hypothetisch.
Also, ich war die ganze Zeit so sehr bei mir und jetzt verstehe ich erst, dass es gar nicht um mich geht. Also wenn die Situation sich so darstellt, würde ich wahrscheinlich dann irgendwann sagen, ach, warum eigentlich nicht?
Das Leben ist ein verdammter Kompromiss.
Rumpel die Pumpel. Wenn es jetzt um mich gehen würde, und Blowjobs finde ich schon cool, mag ich gern, und die Frau das auch gerne macht, ich glaube, dann würde ich mich auch gerne revanchieren. Also das ist gar nicht so ein sehr...
Aber warum steht denn ein Blowjob gegen Lecken und warum steht nicht ein Orgasmus gegen Orgasmus?
Okay.
Aber berechtigt. Das ist ja bei jedem immer so im Kopf, okay, ich habe einen Blowy gekriegt, dann muss ich jetzt auch lecken. Oder ich habe keinen Blowy gekriegt, dann lecke ich doch nicht. Das gibt es ja bei vielen.
Ja, das gibt es bei vielen, ja.
So,
oder, und es gibt auch, wer fängt an.
Ja.
Also wer erniedrigt sich zuerst.
Ist das Erniedrigung?
Ja, ich nenne es jetzt einfach so.
Nee, jetzt aber mal ohne Scherz. Hat das für dich was Erniedrigendes, jemanden zu lecken?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist ja eigentlich, also wenn ich Lust drauf habe, ist es ja eigentlich eine krasser Vertrauensbeweis. Ich hatte mal eine Affäre, ja, Affäre.
Da warum überlegst du, ob das eine Beziehung
ist? Weil ich eigentlich mit der zusammenkommen wollte und
ach so, okay,
sie wollte aber nicht, deswegen muss ich es jetzt Affäre nennen. Und die
einseitige Affäre, ich war mit ihr in einer Beziehung, sie mit mir in einer Affäre.
Sie wusste davon nichts, aber. Und die wollte nicht geleckt werden, das war total...
Bitte erwähnt nicht, dass wir in einer Beziehung sind, wenn sie kommt. Die wollte nicht geleckt
werden.
Nein. Das hatte ich natürlich ganz geil gemacht.
Oh, das war total furchtbar und ich wollte dann natürlich umso mehr und das war wirklich wie so ein physischer Kampf.
Das Leben lebt von Verknappung. Ich habe mich immer gefragt, ob Leute das Essen im Sternerestaurant so genießen würden, wenn die ganz normale Portionen auf den Teller packen würden.
Wahrscheinlich.
So richtig so einfach so ein Berg voll Kaviar.
Ja.
Und so ganz viele Austern und ganz viel irgendwas, was teuer ist.
Ja. Wahrscheinlich schon.
Dann würdest du es wegsnacken wie jedes andere Essen auch. Dann ja. Und so war es wahrscheinlich mit dem Lecken. Ne?
So war es mit dem Lecken.
Und
es hat auch nie stattgefunden.
Hat sie denn mal gesagt, warum sie das nicht
macht? Nee, deswegen, es war ja nur eine Affäre. Wir sind da gar nicht so tief eingestiegen, um darüber sprechen zu können. Aber es war schon faszinierend, dass sie hat wirklich auch körperlich die Beine zusammen gemacht und hat auch gesagt, nein, sie möchte das. Und das Krasse war, auf der anderen Seite, sie war eine krasse Bläserin. Die wollte unbedingt. Das war eigentlich das, was sie hauptsächlich wollte. Ich habe auch nie herausgefunden, warum.
Ja, gut.
Das ist ein Mysterium, was ich mit ins Grab nehmen werde.
Mir ist letztens eine Situation widerfahren und die gehört eigentlich in beste Vaterfreunde, aber ich erzähle sie mal hier. Und zwar war ich mit Freunden essen und die hatten ein Kind dabei und Kinder musst du ja immer irgendwie beschäftigen. Und es war ein junges Kind unter 2 Jahren. Und dann haben sie dem Kind Servietten gegeben.
Mhm.
Und das Kind hat angefangen, halt die Servietten zu zerreißen. Ne? Und irgendwann sah es dann aus, als ob es im Restaurant geschneit hätte.
Ja. Hast du mitgemacht?
Nein. Auf dem Tisch und darunter so 3, 4 Servietten, würde ich sagen, sind mal so zerrissen worden. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann gegangen und dann habe ich nochmal zurückgeguckt und gedacht, weil ich habe darauf gewartet, dass sie das auf dem Boden wegräumen und auf dem Tisch.
Die Restaurantbesitzer,
nein.
Die Kellnerinnen. Achso, es war nicht du, sondern es war ein Pärchen neben dir. Oder
das war ein Pärchen, mit denen ich essen war.
Achso.
Und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass sie das wegräumen, auch auf dem Boden und so, weil ich finde, so hinterlässt man keinen Platz.
Klar.
Und die haben das nicht gemacht, beide nicht, ne? Und
ja, weil wir sind hier im Restaurant und wir bezahlen hier für den Service.
Ja, du bezahlst ja nicht dafür, dass Leute auf Knien rumrutschen und deine Scheiße wegmachen.
Boah, das triggert mich richtig hart, sowas.
Mich auch. Und ich bin dann, als wir so halb raus waren, nochmal zurückgegangen und hab gesagt, ich muss da nochmal kurz was erledigen.
Ja.
Und hab das dann alles weggeräumt und eingesammelt und so. Und ich habe so richtig gemerkt, wie das gegen meine Wertevorstellung widerspricht. Dass es nicht irgendwie so 2 Klassen von Menschen gibt, die einen, die den Dreck wegräumen und die anderen, die den produzieren. Ich meine, wenn wir uns mal in unserer Welt umgucken, könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass es das gibt. Ne? Mhm. Es wird gelebt, aber ich möchte es für mich nicht leben.
Nee. Es ist ein bisschen so wie, kennst du bestimmt auch, du bist im Supermarkt und dir fällt was runter, eine Flasche mit Inhalt und die zerplatzt auf dem Boden.
Oh,
ich krieg sofort Panik und will, hat jemand einen Lappen, ich muss das hier wegräumen.
So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt.
Kannst du mal sehen. Und meistens kommt dann ja sofort, wenn du das dann sagst, dann, ja, ich wisch das weg, gar kein Problem.
Gehört jetzt im Service dazu.
Und dann machen sie das dann ja meistens für dich und ich denke jetzt mal, fuck, aber ich habe doch eigentlich den Mist verursacht, ne? Das muss ich doch wegräumen. Und würde es dann auch immer gerne machen, aber meistens kriegt man gar keinen Lappen, das machen dann die. Und im Restaurant, ich verstehe das, also gerade mit Kindern, und das, was du beschreibst, erlebe ich öfters, dass im Restaurant oder gerade in diesem Kontext Tische und so hinterlassen werden auf eine Art und diese Selbstverständlichkeit herrscht, ja, dafür sind wir ja hier, der Service, für den bezahlen wir, das wird dann einfach gemacht. Und selbst in einem Hotel, wo wir waren, haben andere Familien auch allein schon, wenn Kinder dann anfangen, sich alles Mögliche zu nehmen, weil sie sagen, ja, ich habe heute will einfach alles ausprobieren, so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Und mach mir die ganzen Teller voll und esse am Ende fast gar nichts und lass alles liegen und warte darauf, dass dann der Kellner kommt, das nächste holt und dann gehe ich wieder los und hol mir was Neues.
Hasse ich.
Boah,
so wirklich wie die Pest.
Wenn meine Kinder damit anfangen, sage ich auch, hey, das gleiche macht das, hey, Moment mal, wir legen jetzt hier gleich mal eine Regel fest, überlegt euch bitte gut, was ihr essen wollt, nehmt euch davon so viel, wie ihr denkt, nicht zu viel. Ihr könnt ja immer noch mal gehen und ihr könnt auch mehrere Sachen ausprobieren, aber ich möchte nicht, dass wir hier die Teller vollknallen und alles weggeschmissen wird und dann das so eine Selbstverständlichkeit auch wird. Furchtbar.
Hasse ich auch, wenn ich das sehe, schon allein, ich war gerade im Hotel, wenn sich Menschen so richtig fette Käsestücke nehmen, so 200 Gramm Käsestücke, dann frage ich mich immer, wer isst als Einzelperson so ein 200, 250 Gramm Käsestück alleine? Also es war wirklich so ein fettes Stück Brie und ich habe die ganze Zeit auf dieses Stück Brie geguckt und darauf gewartet, dass es verspeist wird. Aber natürlich wusste ich, die hat sich halt immer Teller nachgeholt und dieses Stück Brie hat gewartet und gewartet. Ja. dass es nicht gegessen wird. Ja. Es wurde noch nicht mehr angerührt. Und ich hoffe und ich bete immer, dass dieses Stück Brie dann ganz klammheimlich wieder aufs Buffet
gelegt wird. Das hoffe ich auch immer. Bist du jemand, der auch heimlich Sachen zurück aufs Buffet legt?
Nein.
Aber es schwirrt mir immer wieder im Kopf rum. Ja, das Ding so, du, dieser Teller, der ist noch so schön. Die einzelnen Sachen könnte man zurück so in die Schalen machen. Und nee, merkt doch keiner.
Ich bin immer jemand, der sich prophylaktisch weniger nimmt.
Ja, ich auch.
Weil ich weiß, dass meine Tochter nicht alles schafft und ihr es dann aufesse.
Genau.
Weil sie noch nicht so richtig das Maß für sich kennt. Aber man isst natürlich immer mehr, wenn man auf dem Buffet ist. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro. Ich glaube, der Werbepartner, der uns schon am längsten begleitet. Mhm. Sowohl privat als auch als Buchung hier. Und privat, heute Morgen erst beim Frühstück. Ne? Ich dachte, ich hätte eigentlich gar nichts da.
Ja.
So eine Katastrophensituation. Papa, ich hab Hunger. Ich muss mal kurz gucken, was wir da hatten. Ich hatte eine Banane da und noch einen Apfel. Und was habe ich gemacht? Ich habe meinen großen Vorratsschrank von Koro aufgemacht und dachte, ey, mit dem kannst du zaubern.
Ja.
Also ich habe erstmal Apfelmus genommen, habe so eine Basis geschaffen, dann habe ich Haferflocken von Koro genommen, Mandeln klein geschnitten, Pinienkerne. Übrigens sind der Killer. Kinder lieben Pinienkerne.
Wirklich?
Ich liebe auch Pinienkerne. Musst mal drauf achten, wenn du Kindern Pinienkerne gibst. Und natürlich muss man gucken, dass sie das nicht verschlucken, gerade wenn die ganz klein sind. Aber sobald die kauen können und Nüsse dürfen und sowas, Pinienkerne. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist, aber meine Tochter liebt sie und alle anderen Kinder, die da sind, lieben sie auch. Und ich habe ein bisschen Pinienkerne rüber gemacht, Mandeln, Walnüsse, habe noch ein bisschen Mandelmus rüber gemacht und schon hatten wir ein super leckeres, gesundes, geiles Frühstück. Und man denkt immer so, oh, ist gerade nichts da, aber wenn man Koro da hat, hat man immer was da.
Das Einzige, was nicht von Koro war, war am Ende die Banane und der Apfel.
Gibt es auch bei Koro, die versenden nämlich Gemüseboxen, Obstboxen, das heißt, eigentlich braucht man gar nicht mehr das Haus verlassen. Und das Schöne ist, Sachen sind günstiger, weil sie in Großverpackungen kommen. Das heißt, einzelne Händlerschritte werden übersprungen und ihr könnt direkt bei Koro bestellen.
Und das Beste ist, sie sind auch zusätzlich natürlich noch sehr, sehr lecker.
Über 1000 Produkte gibt es bei Koro und wenn ihr euch mal umschauen wollt, haben wir einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen, alles groß geschrieben. 5% gibt es da auf das gesamte Sortiment, alles auf korodrogerie.de. Und den Rabattcode und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Nochmal zu dieser Schnipsel-Story und vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich habe total gemerkt, wie das was mit der Beziehung zu dieser Person gemacht hat.
Das ist keine Kleinigkeit, nicht in dem Kontext.
Weil ich habe mich gefragt, ist das so ein grundsätzlicher Blick auf die Welt? Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, ein bisschen später.
Ne? Was hat er gesagt?
Was ich ganz spannend finde, manchmal denkt man ja, wenn der Moment verpasst ist, ist die Chance und so verpasst. Ne?
Nicht bei sowas.
Generell ganz, ganz selten ist die Chance wirklich verpasst. Ja. Man hat eigentlich immer die Möglichkeit, nochmal auf die Situation einzugehen. Aber man macht das ganz häufig nicht, weil das unangenehm ist.
Ja,
und dann sagt man sich, oh, die Chance ist verpasst, ich kann nie wieder darauf eingehen. Aber eigentlich hat man die Chance immer, wenn man sie ergreift. Ich habe ihn darauf angesprochen, habe ihn gefragt, hey, ist dir das aufgefallen? Das habe ich bemerkt. Und das Erste war, dass er mich gefragt hat, wie ich mich dabei gefühlt habe.
Wieso hat er dich gefragt?
Habe ich mich auch gefragt, habe ich euch gesagt.
Er schlägt dich mit deinen eigenen Waffen. Ja, ganz genau.
Wer benutzt hier mein Werkzeug? Hast du mein Buch gelesen? Dann hat in mir gleich ein bisschen Wut erzeugt.
Klar.
Weil ich gedacht habe, weißt du, worum es mir gerade wirklich geht? Mir geht es darum zu überprüfen, ob jemand, der in meinem Kreis ist, ähnliche Werte vertritt. Mhm. Und das habe ich ihm dann auch direkt gesagt. Und das konnte er dann auch einsehen. Und die hatten es einfach nicht gesehen. Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla.
Doch.
Naja, sie
also haben
es nicht
gesehen.
Das muss
ich dann ja erstmal glauben.
Pff.
Ja, gut.
Warum ist er denn, also dann ist ja der nächste Wert, den es zu überprüfen gilt.
Blindheit.
Nee, Wahrheit. Also in dem Moment, wo er sagt, ja, haben wir nicht gesehen, Moment mal, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht wahrgenommen, kann mir keiner erzählen, dann wäre er der nächste, okay, jetzt bin ich mir gerade eben nicht sicher, lügst du mich gerade an, wäre er dann die nächste überprüfende
Stimmt.
Frage.
Ja.
Und dann könnte er
wieder
sagen,
Ich setze noch nach.
Dann könnte er sagen, was macht es denn? Was fühlst du denn
gerade? Wie fühlst du dich denn, wenn ich dich anlüge? Ich meine, wenn du das Gefühl hast, dass ich dich anlüge. Nein. Okay, und was ich dann überlegt habe, ne, wir versuchen ja in unserer Welt das ganze Leben zu automatisieren, ne, dass wir nicht mehr den Rasen mähen müssen, dass wir nicht mehr einkaufen müssen, dass wir keine Wäsche mehr waschen müssen. Also es soll alles immer komfortabler werden. Aber ich glaube, es passieren ein paar Sachen. Wir verlieren den Kontakt zu der physischen Welt, die uns umgibt. Und dieser Kontakt ist für uns ganz, ganz wichtig, weil er uns einordnet und eine Referenz gibt. Wir verlieren den Wert der Dinge.
Mhm.
Also wie viel Wert hat ein sauberes T-Shirt, wenn wir es nicht selber zumindest in die Waschmaschine gesteckt haben und aufgehängt haben?
Ja.
Und ich meine, vor 50 Jahren, als es noch nicht so weit verbreitet Waschmaschinen gab, oder 60 Jahren, meine Oma hat immer noch mit der Hand gewaschen.
Mhm.
Wie viel Wert hatte da ein gewaschenes T-Shirt?
Ja.
Ne? Und
weswegen auch dann oft gemeckert wurde, wenn man sich bekleckert hat. Also ich glaube,
stimmt, von genau. Heute ist ja
So, heute ist so, egal, schmeiß die Waschmaschine. Und früher war so, ich habe da 3 Stunden lang dran geschrubbt, dass dieses scheiß T-Shirt sauber wird.
Und ich möchte nicht sagen, dass ich diesen Komfort missen möchte.
Nee.
Aber der Komfort hat auch seinen Preis, weil die Verbindung verloren geht. Wenn du nicht in den Supermarkt gehst oder vielleicht auch auf den Markt oder zum Bauern und die meisten Menschen gehen in den Supermarkt, ich gehe in den Supermarkt.
Ja.
Und auch das Essen auswählst, was du zubereiten möchtest. Das ist schon noch näher dran an Jagen und Sammeln, als irgendwo hin drauf zu klicken und dir das nach Hause zu bestellen. Ne?
Ja.
Es ist nicht verwerflich oder so, aber es macht was mit dir.
Ist es wirklich, also in dem Vergleich Supermarkt sich liefern lassen, was wir zum Beispiel machen, der hinkt für mich so ein bisschen, weil ich diesen in den Supermarkt gehen, also es ist natürlich absolut ein Komfort.
Aber kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wo du einkaufen gehst.
Wenn du zum Beispiel auf den Markt gehst oder in so einen kleinen Bioladen, wo du alles händisch irgendwie anfassen kannst und auswählst, ist es was anderes als in so einem Konsumladen, wo du deinen Wagen einfach nur vollschaufelst mit allen möglichen verpackten Zeug.
Das ist einfach nur nervig.
Das ist exakt. Und da gibt es viele Leute, die sagen, ich sage immer, hey, es gibt den und den Service, mach das doch auch. Ach nee, ich gehe total gern einkaufen, da so ein bisschen rumstöbern und ich so, bitte was? Du gehst gerne zum Supermarkt rumstöbern?
Also ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich würde mal sagen, es ist neutral, aber es behält seinen Wert dafür.
Okay.
Und ich glaube, den größten Effekt hat es auf die zwischenmenschliche Beziehung, wenn du so denkst, so die Leute im Restaurant sind dafür da, um mich halt zu bedienen und mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, dass das den größten Effekt auf deine Psyche nimmt, nämlich so ein Gefühl eigentlich von Getrenntheit.
Ja.
Weil es gibt dich dann und die anderen.
Also ganz klassisches Beispiel dafür ist auch, gerade wie du sagst, mit diesen Schnipseln das eins, aber wenn man im Hotel ist oder auch im Restaurant, und gerade im Hotel ist mir so aufgefallen, dass ich mich auch immer bei den Personen, die mir da irgendwas zubereiten oder was bringen oder was abräumen, immer auch persönlich mit Augenkontakt versuche zu bedanken.
Also und die dieses, so, oh, wieder ein nerviger Sarah.
Das denke ich nämlich auch, dass sie natürlich diesen, die machen nur ihren Job, müssen da irgendwie 30 Mal den Tisch abräumen oder 100 Mal oder 200 Mal und dann bei jedem irgendwie dieses Danke wertschätzend anzunehmen. Aber trotzdem finde ich, mir ist es wichtig, dass die Personen, auch ich, nicht irgendwie nur als laufenden Roboter wahrnehme, der hier irgendwie meinen Scheiß wegräumt, sondern dass ich schon auch registriere, hey, du machst gerade was mir mein Komfort erhöht und dafür bin ich dankbar, auch wenn ich dafür Geld zahle. Oft erlebe ich dann so an den Nachbartischen und generell, dass es halt so eine krasse Selbstverständlichkeit eingenommen hat, dass die Leute so, wie gesagt, diese Teller stapeln und eigentlich schon genervt sind, wenn nicht irgendwie nach 3 Minuten diese Sachen weggeräumt sind.
Ja, das habe ich jetzt gerade im Hotel gemerkt, als ich im Urlaub war. Besonders, wenn du in teureren Hotels bist, ne, und das ist, ich hatte es auch überlegt, ob ich es überhaupt erzähle, weil es so eine richtige Luxusgeschichte ist.
Ja.
Je teurer die Hotels werden, natürlich auf der einen Seite, je unnatürlicher wird es, weil die ganzen Leute wissen immer, dass sie ultra freundlich sein müssen.
Ja.
Das fühlt sich manchmal komisch an. Manche Leute haben das drauf, so eine natürliche Freundlichkeit und so eine Lässigkeit dabei. Und bei manchen Leuten, wenn du siehst, wie sie dich anlächeln und sobald du aus dem Augenwinkel verschwunden bist, merkst du schon, wie sie sich das schmerzverzerrte Lächeln wieder normalisiert. Und also das ist, dass du ganz viele Leute um dich herum hast, wo du manchmal nicht weißt, wie geht's denen gerade wirklich. Also, dass der Grad der Verstellung, würde ich sagen, zunimmt.
Mhm.
Und bevor du überhaupt einen Wunsch hast, bevor sich überhaupt was entwickeln kann bei dir, wirst du schon gefragt, ob du irgendwas brauchst.
Ja.
Es heißt ja immer, und ich glaube, das ist so Klischee, was ja auch ganz viel vermittelt wird im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken. Wenn du mehr Cash hast, dass das Leben voller Abenteuer wird und es wird alles bunt.
Ja.
Aber eigentlich ist es ein Leben, was sehr komfortabel wird, aber wie auf Schalldämpfer ist. Mhm. So, alles um dich herum wird so ausgeblendet. In so einem Hotel kriegst du auch nicht mit eigentlich, was passiert.
Nein.
Und diese kleine heile Welt, dieses Kokon, in dem du lebst, da ist alles in Ordnung. Und ich meine, wir haben uns immer mal wieder ein ganz gutes Hotel da gegönnt im Urlaub. Aber ich habe gemerkt, dass das eigentliche Abenteuer kaputt geht.
Durch diese Hotelgeschichte?
Durch Sachen, die so komfortabel sind, dass du dich um gar nichts mehr kümmern musst. Dass gar nichts mehr eigentlich ist, wo du Abenteuer erlebst. Weil Abenteuer entsteht immer dann, wenn du nicht weißt, wo es lang geht.
Ja.
Wenn du nicht weißt, was passieren wird. Bei ganz krassen Hotels. Bei teuren Hotels ist es ja so, dass du eigentlich schon immer weißt, was passieren wird.
Du weißt, was die ganze Woche was passieren wird.
Ja, also nicht nur im Programm, sondern was du zu erwarten hast, nämlich immer das Beste.
Ah, okay.
Also guten Pool, gutes Essen, guten Service, gute Zimmer.
Und wenn du das nicht bekommst, auch nur im Ansatz, also nur gibt's sofort.
Dann ist er, also wirklich, das geht dann gar nicht. Aber eigentlich geht das Abenteuer kaputt.
Ja.
Weil wenn ich mal drüber nachdenke, wann habe ich das krasseste Abenteuer erlebt? Eigentlich immer dann, wenn ich nicht wusste, was passiert.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass ich es mag, wenn irgendwie die Hotelbadewanne Schimmelränder hat. Ne, wenn das Silikon schon 35 Jahre nicht mehr ausgetauscht wurde und nur noch vom Schimmel die Badewanne gehalten wird. Ne? Aber trotzdem jeder hat ja so ein unterschiedliches Gefühl von zu Hause. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich nie wieder in gute Hotels gehe, ne?
Nee.
Aber jeder hat ein unterschiedliches Gefühl von zu Hause, wo er sich irgendwie so wohl fühlt.
Ja.
Und wir waren unterschiedlich essen und ich habe gemerkt, das Leckerste oder das Essen, wo ich mich am meisten entspannen konnte, war in so einem kleinen Bergdorf von einer Frau, die war die Wirtin, die Köchin und die Besitzerin des Ladens. Mhm. Es gab noch nicht mal eine Speisekarte. Ich weiß nicht, ob das dann ein Touristengag war. Weil wir waren die Einzigen in dem Restaurant. Da zucke ich normalerweise mal innerlich zusammen.
Es war wahrscheinlich nicht mal ein Restaurant. Ihr seid irgendwo bei jemandes Haus reingefallen.
Es war eine Veranda.
Und das, ach, schön, dass ihr da seid. Naja, gut, dann mache ich mal was zu essen.
Mache ich mal ein kleines Geschäft hier. Nee, das war das, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und das, ja, das fand ich sehr erstaunlich irgendwie.
Ja, und die Frage ist auch, was lebt man den eigenen Kindern vor? Also wir machen ja auch diese Hotelurlaube und letztes Jahr haben wir aber auch einmal in der Ferienwohnung und einmal im Wohnmobil verbracht. Das machen wir dieses Jahr auch wieder, weil wir gemerkt haben, das ist einfach cool. Jetzt kann man auch sagen, Wohnmobil ist auch Luxus.
Wohnmobil ist absolut Luxus. Also wenn du dir das mal ausrechnest, ne, wenn du so ein straighter Rentner bist, kaufst du dir ein Wohnmobil für, weiß nicht, 70, 80k. Ja. Manche kosten ja auch über 100. Und ich weiß nicht, wie das deiner Eltern einzuordnen ist. Das ist auf jeden Fall ein teureres Wohnmobil.
Ja, wobei das, ja, ich glaube, es wird so 40 gekostet haben.
Nee.
Doch, das haben die ja schon seit 10 Jahren.
Ja, aber die haben es gebraucht. Genau. Gebraucht hat das 50, 55.
Ich frage nochmal nach.
Ja, aber sehr teuer. Du kannst dir mal überlegen, wie oft plus Wartung, plus Versicherung, plus Kilometergeld, wie oft du im Hotel davon Urlaub machen kannst. Also, du kannst über ein paar Jahre in richtigen Luxushotels.
Habe ich schon mal ausgerechnet.
Also, campen. Ja. Im Wohnmobil ist Luxus.
Das kann man nur machen, wenn man Eltern hat, die sich das gekauft haben und man leiht sich das dann und dann kann man sich rausreden. Aber ansonsten ist es eigentlich ein verschwendetes, also nicht verschwendetes Geld, weil man es ja, wenn man es nutzt, sich eine andere Art von Urlaub kreiert. Aber es ist, wenn man sagt, hey, nee, ich möchte damit Geld sparen, das ist eine Illusion. Und der Urlaub an sich, letztes Jahr schon, und ich habe auch die Erwartung, dass es...
Ist immer das Beste, hohe Erwartungen
haben? Nee, ich habe gar keine hohen Erwartungen. Es wird meistens schlecht.
Tief gestapelt, ne?
Wird sehr tief gestapelt.
Es wird regnen und es wird scheiße.
Nee, genau. Und dann kannst
du... Und wenn es dann wirklich regnet, ist so, fuck.
Und weil ich gerade meinte, man muss ja auch gucken, was man den Kindern zeigt. Und wie gesagt, dieser Urlaub, und du sagst es gerade, es gibt vieles, was nicht erwartbar ist. Und sei es nur das Essen, was am nächsten Tag nicht auf dem Tisch steht, weil man sich darüber Gedanken machen muss, gemeinsam, was man am nächsten Tag kochen wird, hat dazu geführt, dass der Urlaub auch ganz anders als Familie war, als diese Hotelurlaube, wo man eigentlich die ganze Zeit beschallert wurde und die ganze Zeit irgendwelche Programme mitmachen konnte. Und am Ende war man zwar entspannt und erholt, aber es war halt 100% Komfort und keinerlei Auseinandersetzung mit sich selbst oder miteinander. Mhm. Und am Ende ist es dann die Mischung. Also ich mag auch, obwohl ich das früher nie gehabt habe, meine Eltern waren mit uns eigentlich nie in Hotels. Das war so ein verpöntes, auf gar keinen Fall, immer Ferienwohnungen, immer selbstgemachte Schnitten, immer selbst gekocht. Mein Vater war da einfach so geizig in der Hinsicht, was ja auch gut war auf der einen Seite. Aber das hat mich schon auf der anderen Seite so krass genervt.
Natürlich, ey. Mein Vater hat auch immer diese ekelhaft vertrockneten Vollkornstullen mitgebracht. In jedem Erholungspark.
Ja.
Und es durfte wirklich nie eine Pommes bestellt werden. Nie Eis gegessen werden. Immer wurden diese trockenen Stullen ausgepackt. Und wenn wir die nicht gegessen haben an dem Tag, dann gab es sie am nächsten Tag nochmal. Und die gab es lange, diese vertrockneten Scheißstullen. Und ey, natürlich ist es nahrhafter, wenn da dann irgendein Tartex drauf ist. Mein Vater hat immer früher im Reformhaus eingekauft. Dann gab es immer so Tartex-Stullen.
Was ist denn Tartex?
Tartex ist so ein Hefeaufstrich, glaube ich, und in verschiedenen Geschmackssorten. Die haben irgendwann mal mit der Geschmackssorte Champignon angefangen und alles schmeckt irgendwie so ein ganz bisschen Champignon-Hefeartig.
Kann aber Spuren von Champignon enthalten, steht auf jeder weiteren Packung.
Die haben aber, glaube ich, mittlerweile alles verändert.
Gibt's die noch?
Ja, ja. Die gibt's noch. Die spielen noch mit, aber die waren so die ersten Player am Markt, wenn es so um vegetarische, vegane Aufstriche ging. Okay. Und mein Vater hat immer eine dünne Schicht da drauf gemacht, weil auch schon früher waren vegane Aufstriche eigentlich teurer als Leberwurst. Und dann gab es immer so meterdicke Brotscheiben, die das Ganze gehalten haben. Also dieses Sandwich-Prinzip in der Kommunikation, das verstehe ich gar nicht, warum das so heißt, ne? Weil erst ein Lob, dann die Mitte und dann wieder ein Lob.
Ja.
Eigentlich hat man ja immer gar keinen Bock gehabt auf dieses fette Brot. Man wollte immer diese dünne Schicht Aufstrich.
Also das ist die Kritik.
Die Kritik.
Ja, aber jetzt weiß ich, woher du deine fetten Brote...
Es ist auch richtig widerlich, wie viel Butter ich aufs Brot schmiere.
Nee, aber auch deine Brotscheiben sind, also ich mag sie ja auch, wenn die ein bisschen dick, aber deine sind auch echt immer so mördermäßig.
Sind die dick?
Ja, Mann. Ich denke, ein Brotleib reicht bei uns ein Abendessen.
Ach wirklich? Mir ist das gar nicht aufgefallen. Das ist so eine Sache. Ich glaube, wir alle haben unterschiedliche Dinge, die wir in uns abgespeichert haben, weil wir sie so gelernt haben von unseren Eltern,
ja,
weil unsere Eltern so mit uns umgegangen sind. Ne? Wir lernen ja so aus zwei Prinzipien und unsere Vorstellung von Beziehung ergibt sich ja auch aus zwei Prinzipien oder aus mehreren, aber zwei sind ganz, ganz wichtig. A, wie sind unsere Eltern oder unsere Bezugsperson mit uns umgegangen?
Mhm.
Und vor allem, wie sind die untereinander mit sich umgegangen?
Ja.
Und das vergessen wir manchmal, so was wir beobachten, dass wir das auch in unser Modell reinnehmen. Und was du für ein Beziehungstyp wirst, ist nicht nur unbedingt davon abhängig, wie deine Eltern mit dir umgehen oder wie die miteinander umgegangen sind, sondern der gesamte Kreis an Beziehungen, die du um dich herum hattest, da wird so ein Mittelwert rausgerechnet,
ja,
in unterschiedlicher Hierarchie natürlich.
Ja.
Also ne, die Leute, die dir näher stehen, sind in den meisten Fällen auch prägender. Aber nochmal zu diesem Gefühl von Heimat. Mir ist aufgefallen, bei mir, ich war letztens im Baumarkt.
Ja.
Und hab dann gemerkt mal wieder, wie wohl ich mich da fühle. Besonders in so Fachmärkten, wo man nur mit einer Kundenkarte reinkommt.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht so, das gibt's doch gar nicht. Und ich gucke mich dann immer um und sehe irgendwelche Bretter und was man daraus machen könnte. Ich sehe immer Möglichkeiten.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, geht das anderen auch so, wenn sie in den Baumarkt reingehen, das ist so ein wohliges Gefühl von innerer Wärme und wenn sie Maschinen sehen, dass sie die direkt anfassen wollen und so auf Knöpfe.
Nee, ne? Nee, also ich mochte eine Zeit lang Baumärkte auch sehr gerne. Mittlerweile, also ich weiß nicht, was das für einer war, aber mittlerweile finde ich sie auch nicht mehr so attraktiv, sondern eher nervig. Aber ich kenne dieses Gefühl bei Baumärkten. Nicht dieses Heimatsgefühl, aber dieses, boah, hier könnte ganz viel entstehen und es kann ganz viel erschaffen werden. Aber wahrscheinlich bei dir ist es ja nochmal ein anderes. Bei dir ist es ja ein Heimatsgefühl.
Bei mir ist es ein Heimatsgefühl und ich habe mich dann natürlich gefragt, wie könnte das entstanden sein? Und es ist, weil mein Vater immer, wenn ich mit ihm zur Arbeit gehen durfte, vorher im Baumarkt gegangen ist. Und wir sind da durchgegangen, haben das Material für den Tag eingesammelt, hat er mir ein paar Sachen erklärt, haben wir ein paar Sachen angefasst. Du kannst ja eigentlich immer auch alles anfassen.
Klar.
Früher war das noch so in den Fachmärkten, dass du eigentlich Kinder nicht mitnehmen durftest, weil die Regale so hochgestapelt waren, dass man gedacht hat, Kinder werden von dem Zeug erschlagen.
Ja.
Aber mein Vater hat ja immer schon Scheiß drauf gegeben.
Also bei mir war dieses Heimatsgefühl kam letztes Mal auf, als wir in Norwegen auf dem Segeltrip waren, wo wir oben auf dem Boot gemeinsam waren, auf dem Deck und gesegelt sind. Und ich habe mich ja dann vorne da auf diesen Korb gesetzt und an diesem Segel so festgehalten. Und das sind alles Sachen, die bei mir so ein krasses Heimatsgefühl ausgelöst haben, weil mein Vater hatte auch ein Schiff, ein Boot in Berlin. Und wir sind eigentlich jedes Wochenende rausgefahren und auch gesegelt. Und genau diese ganzen Sachen, die ich dann dort auf diesem Boot gemacht habe, nämlich nach vorne laufen, sich da an das Segel ranstellen, sich da auf den Bugkorb draufsetzen. Das habe ich, glaube ich, meine ganze Kindheit jedes Wochenende gemacht. Und auch das Gefühl, die Geräusche im Hafen, dieses Klappern der Wanten und der Falle an den Masten, das war auch so ein Gefühl von, okay, ich bin wieder da, wo ich herkomme. Das ist schon ein sehr mächtiges Gefühl, wenn du das irgendwie abrufen kannst oder auch erlebst, wenn du irgendwo bist.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Situationen und Orte in sich als Heimat verortet. Das ist krass, ne? Und wäre mein Vater irgendwie was anderes gewesen, hätte ich einen anderen Ort als Heimat verortet. Also, ich mache mal den Sprung wieder zur Beziehung, weil ich wollte dir noch eine Sache erzählen, die im Urlaub passiert ist, die mir aufgefallen ist. Wenn du krass ungesunde Beziehungen erlebt hast, ist es trotzdem als Heimat verortet.
Wenn du
irgendwie Eltern gehabt hast, die vor allem auch assi miteinander umgegangen sind,
klar,
dann verortest du das als Heimat.
Ja, und du lebst es dann auch in deinen ersten Beziehungen selber.
Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß.
Zumindest ist das, also das ist auch ein Ding, was ich in der Jugendhilfe ewig nicht verstanden habe, warum dann gerade Mädchen, wir hatten vor allem viele Mädchen, sich oft in Beziehungen begeben haben mit Jungs, die ständig betrogen haben, die viel Alkohol und Drogen konsumiert haben, die übergriffig waren und dann trotzdem immer wieder an den dran geblieben sind und an den dran geklebt haben und es nicht geschafft haben, sich von denen zu trennen. Und irgendwann, na klar, offensichtlich habe ich mir mal dann die Historie angeguckt, wie sie das erlebt haben bei ihren Eltern, wie die Eltern miteinander agiert haben oder was, wo die aus welchen Verhältnissen die kamen. Und da konntest du genau eins zu eins das ablesen.
Die können sich da richtig wohlfühlen, du nicht, du verstehst das gar nicht.
Nee, absolut nicht. Das hat lange gebraucht, bis ich mich da hineinversetzen konnte und verstehen konnte, hier entsteht ein Heimatsgefühl.
Und das lässt einen so verzweifeln eigentlich.
Das hat mich dann, erstaunlicherweise hat es mich nicht verzweifeln lassen.
Natürlich nicht.
Sondern es hat dann dazu geführt, dass ich noch...
Mitgefühl, Knopf, aus.
Dann mit der ganzen Sache viel entspannter umgehen konnte. Weil vorher hat man sehr stark dagegen gearbeitet.
Das musst du doch verstehen.
Und erstaunlicherweise hat sich dann, um das noch abzuschließen, sehr schnell auch gelöst. Also in dem Moment, wo du das einfach zugelassen hast und nicht dagegen angekämpft hast, weil in dem Moment, wo du dagegen angekämpft hast, warst du der Böse. Vielleicht auch stellvertretend bei dem Elternkonstrukt warst du dann der Böse.
Mhm.
Vielleicht war das damals auch das Amt, was auf die Eltern zugekommen ist und das Kind wegnehmen wollte. Oder irgendwelche Verwandten, die auch gesagt haben, was macht ihr denn hier? Und die Eltern waren immer wie geschworen miteinander. Und wenn man in dem Moment, wo man dann eigentlich so, hey du, wenn du das für dich brauchst und das dein Weg ist, vielleicht ist auch gerade gut so, zack, bumm, halbes Jahr später haben sie es dann für sich selber erkannt und dann.
Ach, haben sie tatsächlich?
Ist immer wieder mal vorgekommen.
Also die Erleuchtung.
Die Erleuchtung.
Aber nur kurz, bis es dann in die nächste.
Nee, es hat bei vielen oft auch länger gehalten.
Es ist wirklich erstaunlich, was du erzählst, weil wir sind am formbarsten in Sachen Beziehung und in Sachen Einflüsse von der äußeren Umwelt in zwei Lebensphasen. Mhm. In unseren ersten drei Lebensjahren, speziell in den ersten 9 Monaten unseres Lebens. Und was ist die nächste Phase? Was denkst du?
Nach der Pubertät.
Rentenalter. Nein, Mann, in der Pubertät.
In der Pubertät, also nicht nach, sondern in der Pubertät.
Und da suchen wir uns ziemlich häufig dann die gleichen Beziehungserfahrungen und blöderweise verstärken wir eigentlich das Muster damit, was wir gelernt haben. Mhm. Und da gilt es rauszukommen und natürlich sind wir ein ganzes Leben lang formbar. Ne?
Ja.
Ich hatte in meiner Pubertät wenig Beziehung. Ich glaube, ich war auf jeden Fall in meine Nachbarin verliebt. Ich wollte es mir nie so richtig eingestehen.
War das eine ältere Dame?
Ja, eine ganz alte Dame. Richtig, richtig old war die schon. Aber ganz rüstig trotzdem noch.
Sehr gut.
Aber was ich dir eigentlich erzählen wollte in Sachen Beziehungserfahrung und so, ne, das hat ja dann im weitesten Sinne auch was damit zu tun. Mir ist im Urlaub aufgefallen, dass ich krasse Schwierigkeiten in manchen Situationen habe, meiner Ex-Freundin in die Augen zu gucken.
Mhm.
Weil das ja so eine bestimmte Nähe erzeugt.
Ja.
Ich konnte mir das nicht so richtig erklären, warum ich damit so Probleme habe. Also mir ist es irgendwann erst aufgefallen, dass ich es mache.
Nicht in die Augen gucken.
Genau.
Mhm.
Dass ich ihr super selten in die Augen gucke. Mir ist auch aufgefallen, was ich früher für eine Erwartung von Beziehungen hatte.
An sie? Oder generell?
Ich glaube, das ist eine Sache, die auch mit meiner Mutter aufgetaucht ist, aber auch mit ihr. Mhm. Nämlich, ich dachte so, ja, wenn ich für alles sorge, wenn ich so der Versorger bin und alles mache, damit alle irgendwie ein friedliches, fröhliches Leben führen können, dann ist super. Dann brauche ich mich emotional nicht verletzlich zeigen und nicht so einbringen.
Mhm.
Ich habe eigentlich nach und nach meine Verletzlichkeit weggesperrt. Und klar gab es auch immer wieder Situationen, wo ich angegriffen wurde oder das Gefühl hatte, angegriffen zu werden. Ich weiß nicht, ob ich angegriffen wurde, ne?
Ja, das hat sich ja, wenn es sich für dich so angefühlt hat, dann wird es wahrscheinlich schon auch ein Angriff gewesen sein für dich, ne? Der andere wird es nicht so wahrgenommen haben.
Vielleicht ist das auch passiert, weil ich mich die ganze Zeit schon so verschlossen hatte.
Mhm.
Vielleicht war das die einzige Möglichkeit, auf mich zuzugehen.
Mhm.
Und dieses nicht in die Augen gucken ist ein Symptom davon, dass ich eigentlich zwischen mir und ihr so eine krasse Barriere aufgebaut habe.
Hat sie das denn auch eingefordert, das in die Augen gucken? Oder ist das was sie immer wieder, wo du gemerkt hast, hätte hier ein ständiger Augenkontakt, den ich nicht halten kann?
Nee, eigentlich nicht. Aber mir ist es manchmal aufgefallen, wenn sie zum Beispiel einen Witz gemacht hat oder wenn irgendwie eine lustige Situation entstanden ist. Es war nicht nur in den unangenehmen Situationen, sondern auch in den angenehmen, dass ich so direkt weggeguckt habe, als ob ich diese Art der Verbindung nicht will.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe über Jahre eigentlich mich da versteckt. Also natürlich habe ich auch Annäherungsversuche ihrerseits immer wieder abgewehrt. Ne?
Jetzt im Urlaub. Oder generell?
Ja, doch, auch im Urlaub.
Sie würde wahrscheinlich das nicht so sehen, dass es Annäherungsversuche waren.
Ja, weiß ich nicht.
Okay, war die so eindeutig?
Ja.
Warum hast du die abgewehrt?
Naja, weil ich nicht irgendwie was machen will, wo ich mir nicht sicher bin.
Aber es...
Ich möchte nicht so aus dem Spaß...
Warum nicht?
Weil wir ein Kind miteinander haben und weil sich das nicht gut anfühlen würde für mich.
Okay, na gut, das ist ja dann...
Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlen würde.
Ja, das meint, aber deswegen die Frage nach dem Warum. Also klar kannst du dich vom Kopf aus steuern und sagen, ich möchte das nicht, weil... Aber wenn es sich in dem Moment gut anfühlt und es würde ja diese ganze Theorie, ich kann nicht in die Augen gucken, ich kann mich nicht verletzlich zeigen, wieder mit reinspielen.
Ich kann mich heutzutage viel besser verletzlich zeigen.
Genau, die konkrete Frage war jetzt bezogen auf deine Ex-Freundin, wenn du sagst, es gab Annäherungsversuche, die du von vornherein abgeblockt hast, weil du rational sagst, ich möchte nichts damit zu tun haben, bevor ich mir nicht sicher bin, dass ich vielleicht doch was damit zu tun haben möchte, entsteht ja auch so eine gewisse Form von, ich kontrolliere es, anstatt es fließen zu lassen. Wenn das so war, ich war ja nicht dabei, leider. Nein, aber ich war ja nicht dabei.
Ich habe morgen so schon mal angegeben.
Ja, ich wusste es doch.
Ich steige mit ein, Leute, ihr habt kein Problem damit, oder?
Ja.
Nö. Nee, ich habe gemerkt, ich kann dir nicht genau sagen, warum ich es nicht wollte, aber es
Wie sahen denn die Annäherungsversuche aus? Waren das körperliche? Waren das
immer nur
Blickkontakte?
Nee, immer nur körperliche.
Und war das ein Handfassen auf die Hand oder war das ein Umarmen?
Also so manchmal, die meisten Sachen sind so im Spaß.
So, das ist schwierig.
Ja,
Spaß
ist immer schwierig. So, dass sie dann anfängt, mich zu kitzeln oder so. Genau, sowas.
Ja. Dann könnte man das ja auch auslegen als, hey, da ist gar kein Annäherungsversuch gewesen, sondern es ist nur eine Spaßsituation gewesen.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, da würde ich mich vielleicht auch nicht öffnen.
Naja, aber worum es ja geht, ist vor allem auch in unserer Elternbeziehung um eine emotionale Öffnung. Ich habe, glaube ich, ganz lange das Leben gelebt, hey, wenn ich für die äußeren Rahmenbedingungen sorge und sorge, dass alle überleben hier in der Familie, ja, dass es allen gut geht, auch auf einer materiellen Ebene. Und da war ich viel zu lange unterwegs, hey, guck mal, was ich kann und wie toll ich bin. Und ich wollte lieber beklatscht als geliebt werden. Mhm. Und warum? Weil ich mich eigentlich nicht getraut habe.
Ja.
Weil ich irgendwann mal in meinem Aufwachsen die Führung übernommen habe, innerlich als Kind, ob ich das musste oder nicht, ne? Ist die Frage, ne? Aber als Kind reflektierst du das ja nicht.
Ja, nee.
Und dann eigentlich nie wieder diese Verletzlichkeit aufgemacht habe. Und bei meiner Ex-Freundin, weil da brauchst du das ja eigentlich in der Beziehung, dass wir auch dadurch ganz viel aneinander geraten sind.
Ja, klar.
Und ich habe darüber tiefer nachgedacht und ich weiß, das ist ja eh ein Thema von mir und ich bearbeite das und so. Und ich hatte dann auf dem Rückflug mit ihr ein Gespräch darüber und sie meinte auch, da gibt es wahrscheinlich noch eine tiefe Wunde in dir, die noch weiter bearbeitet werden will, die du vor mir verschlossen hältst. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall eine Wahrheit drin und das ist immer so die Mischung, wie trägt der andere dazu bei mit seinen Verletzungen oder mit seinen vielleicht auch hilflosen Versuchen, an den anderen ranzukommen und wie trage ich selber dazu bei, weil ich mich verschließe, wie ich mich verschließe.
Ja, genau. Also ihre Annäherungsversuche, kitzeliger Art oder was auch immer, können ja auch ein hilfloser Versuch sein, an dich heranzukommen.
Ja, oder Streitereien können auch ein hilfloser Versuch sein, an jemanden ranzukommen.
Ja, das offensichtlich.
Also ja, es ist für manche gar nicht so offensichtlich. Und ich muss mich immer mehr fragen, wie hat mein eigener Panzer dafür gesorgt, dass auch die Beziehung zwischen uns so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Und klar haben wir jetzt einen Reifeprozess durchgemacht über die letzten 7 Jahre. Auf jeden Fall, ne? Ich würde sagen, wir sind auf ganz, ganz vielen Ebenen andere Menschen geworden.
Also ich bin ja nicht drin, aber ich habe das Gefühl, es sind auch die Gebiete genauer abgesteckt mittlerweile. Also das eine Zeit lang habe ich auch oft das Gefühl gehabt, ihr kämpft in den gleichen Gebietsüberschneidungen.
Wie meinst du das?
Na, ob es jetzt um eure Tochter geht, ob es um generell die Lebensgestaltung auch geht, wie jeder sein Leben gestaltet, wenn es auch um Geldthemen ging als Beispiel, dass du ja schon irgendwie noch involviert warst und irgendwie auch nicht an anderer Stelle und sie genauso und irgendwie auch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr beide für euch jetzt eine klare Grenze gezogen habt, bis hierhin ich. Unsere Tochter ist dazwischen und es gibt dann aber auch wiederum klare Überschneidungsgebiete, wenn es um unsere Tochter geht, wo wir uns einig sein wollen.
Ja.
Sei es Kita-Auswahl, Schulauswahl, was, weiß ich nicht, Krankheit betrifft etc. Ich glaube, da gibt es einfach mittlerweile einen guten Weg, den ihr gefunden habt, der am Ende dazu führt, dass ihr gerade auch ohne Streit miteinander klarkommt. Die spannende Frage ist am Ende, wie das dann aussieht, wenn ihr dann wieder zusammenkommen werdet. Wenn ihr...
Werdet? Kannst du das Wort mal bitte lassen?
Ich versuche hier ganz stümperhaft NLP zu betreiben.
Ja, ganz genau. Ich merke das schon. Aber ich fand es einfach nur so spannend, dass ich darüber nachgedacht hatte. In der Nacht, ich konnte dann auch nicht einschlafen.
Ja.
Und nächsten Tag haben wir das Gespräch im Flugzeug. Und sie sagt, und das spüre ich ja auch, dass ich etwas in mir habe, was ich noch nicht ganz bereit bin zu zeigen.
Mhm.
Und ich glaube, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, das merke ich immer wieder. Und je mehr ich das mache, desto mehr geht das auch weg. Also ich will heute nicht mehr so beklatscht werden wie früher. Ne? Früher wollte ich immer so, wow, toll, dass du uns den Urlaub gegönnt hast.
Mhm.
Also so
nicht, ach so, von der Warte.
Nicht so offiziell, aber ich habe mich schon gefreut. Ne, wenn.
Ja, ich weiß, das hast du auch stark formuliert.
Genau. Und heute ist es so, jo, passiert. Und ich glaube, ich mache es aus einem anderen Gefühl heraus, der Verbundenheit.
Mhm.
Und deswegen ist das nicht mehr so notwendig für mich. Also in dem Moment, wo du das Gefühl mehr in dir zulässt, dass du geliebt wirst, brauchst du nicht mehr so bewundert zu werden.
Ja. Vielleicht ist es aber auch das, wenn ich sage von Abgrenzen oder Zuneigung, dass vielleicht auch da in der Kommunikation das vorher mehr klargestellt wird. Hey, ich möchte mit euch in Urlaub fahren. Habt ihr Lust? Wollen wir das gemeinsam gestalten? Ich weiß nicht, wie diese Urlaubsplanung war. Und ich hatte in der Vergangenheit oft das Gefühl, ja, die kommen dann halt so mit. Das war nee. Von deiner Seite an mich heran so oft so formuliert, so ja, ja, die kommen dann halt mit. Und jetzt ist es, wenn dieser Urlaub war von vornherein so kommuniziert, wir fahren gemeinsam in Urlaub und machen gemeinsam einen Urlaub. Und das ist vielleicht auch nicht so einfach, weil wir getrennt sind, aber es findet gemeinsam statt.
Ich glaube, ich habe ganz, ganz lange nur in mich vertraut, wenn es darum ging, etwas zu machen. Ich war immer Leader, nie Follower.
Ja.
Und heute kann ich besser beides. Also mal Follower zu sein und mal Leader.
Mhm.
Und ich glaube, es braucht ja immer beide Qualitäten.
Mhm.
Also ich bin meiner Mutter nie mehr gefolgt ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Ja, natürlich nicht. Die hatte ich ja auch verraten und verlassen. Emotional und...
Wie redest du eigentlich über meine Mutter?
So wie du drüber redest.
So genauso wie ich über deine rede.
Nee, so wie du auch über deine redest. Hast du, also.
Habe ich das mal so extrem formuliert? Ich glaube, sie hat ihr Bestes gegeben.
Diese Schützkastensituation und die anderen Männer, die in dein Leben mit eingetreten sind und auch die, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, die Situation, dass sie euch das Gefühl gegeben hat, hey, wir sind finanziell immer am Limit und kommen gar nicht über die Runden, obwohl ja eigentlich klar war, dass dein Vater immer eingesprungen wäre. Also das war eine Sache, die sie sozusagen euch
Kinder... Sind wir eigentlich bei beste Vaterfreunden gerade?
Ich glaube ja. Und ich glaube, das ist auch etwas fahrlässig gewesen von deiner Mutter, euch als Kindern mit dieser krassen Last, hey, wir sind eigentlich die ganze Zeit am Hungertod. Wenn du als Kind gehörst, wir können nichts zu essen kaufen. Ich weiß nicht, ob es so extrem war, aber ich hatte schon Erzählungen das Gefühl, dass es teilweise so war. Und das aber eigentlich gar nicht die wirkliche Wahrheit ist, sondern die Wahrheit ist, ich bin nicht bereit, so stolz auf euren Vater zuzugehen, obwohl es trotzdem immer wieder passiert und er am Ende immer wieder die Finanzspritze gibt. Und mit diesem Wissen alleine, glaube ich, wäre ihr Stolz gebrochen worden, aber ihr hättet als Kinder zumindest die Sicherheit gehabt, okay, wir müssen nicht Angst haben zu verhungern. Das ist auch eine gewisse Form des Verrats, die dann an euch Kindern vollzogen wurde, ohne dass es vielleicht manipulativ und bewusst war.
Nein, es war nicht bewusst, es ist passiert und ich bin ja nicht böse mehr deswegen.
Nee, genau, der Effekt hat sich halt eingestellt, auch wenn sie es ja wahrscheinlich nie böse gemeint hat.
Aber das, was passiert und auch im Gehirn bei jedem, ne?
Klar.
Dass wenn du aus der Beziehung gehst und in dem Moment gehst du aus der Beziehung, ne? Also es ist ja eine Form des Verlassenwerdens.
Genau.
Die gleichen Zentren im Gehirn werden aktiviert wie bei physischem Schmerz. Das heißt, dein Gehirn kann gar nicht unterscheiden zwischen dem. Und ich glaube, wenn du solche Schmerz- und Verlusterfahrungen gemacht hast, dann brauchst du auch eine Weile, um das zu heilen, bewusst werden und zu fühlen, rauszugehen und zu sagen, ich mache wieder auf und ich teste das aus. Und dann realisierst du, dass du ganz viel der Welt, die so schrecklich ist, auch selber mit kreiert hast.
Mhm.
Ganz vieles Streits, ganz vieles Leids. Durch dein Verhalten, was du an den Tag gelegt hast. Und ich glaube, da bin ich gerade auf jeden Fall im Prozess der Bewusstwerdung und natürlich aber auch mit dem, dass ich weiß, dass sie auch ihre eigenen Themen
hat.
Holla die Waldfee.
Ja.
Aber hallo, ey.
Wir wollen jetzt auch mal genug Psychohygiene für mich selber.
Ja, ganz genau.
Jetzt sind auch mal wieder die anderen dran.
Es sind manchmal so Kleinigkeiten, dass ich mir denke, und das ist mir bei anderen auch im Hotel aufgefallen zum Beispiel, wirklich ein wunderbares Hotel, alles ist gut. Ein kleiner Stein am Hotelpool ist lose und eine Frau geht da wirklich 10-mal rüber. This is loose. Die war irgendwie Engländerin, es waren ganz viele Engländer da. Also immer wieder rüber und so, no, they have to fix that. Und ich denke mir so, guck einfach mal in die fucking Sonne und guck dir diesen Strand an und häng dich nicht an diesem Scheißstein auf.
Ja.
Und das hatte ich ja auch immer wieder bei meiner Ex-Freundin. Und ich merke, auch das kann ich heute ein bisschen besser aus einem anderen Licht sehen. Weil ich glaube, es kommt A, aus einem inneren Automatismus, hat also gar nichts mit mir zu tun. Aber wenn du beklatscht werden willst, dann ist das natürlich immer wirklich Gift.
Ja, ja, klar.
Der Applaus bleibt aus und du kriegst Kritik. Aua! Und sie ist viel, viel unsicherer in vielen Punkten, als ich das je für möglich gehalten habe. Und diese Unsicherheit, weil ich heute sicherer in mir bin, mit der kann ich besser umgehen.
Ja, genau, wenn zwei unsichere Menschen aufeinandertreffen, hui.
Genau, also ich glaube, du hast vor allem ein richtig krasses Problem mit unsicheren Menschen, wenn die deine eigene Unsicherheit berühren.
Ja.
Und diese Unsicherheit habe ich bestimmt in einigen Punkten immer noch. Ich finde, das Leben ist eine Reise und man begibt sich ja immer wieder in neue Felder und Aufgaben und so, als ob man eine neue Sportart lernt und dann ist man einmal da wieder unsicher. Aber von der alten Sportart nimmst du ja was mit.
Ja.
Und ich merke, ich habe diese ganz tiefe emotionale Unsicherheit nicht mehr so, so krass. Also nicht, wenn ich es lebe. Wenn ich so 3 Monate Pause gemacht habe und dann wieder in eine emotionale Situation gerade, merke ich immer so wie ohne Aufwärmen Snowboard fahren. Weißt du, was ich meine?
Mhm, ich denke schon.
Okay, ich bin jetzt auch fertig mit meinem Monolog.
Der Urlaub hat ja auf jeden Fall sehr an dir gearbeitet. Ich habe mich nämlich gefragt, wie der wohl ausgehen wird mit deiner Ex-Freundin. Und scheinbar war es ein sehr schöner, erholsamer Urlaub. Aber das war ja, glaube ich, der letzte auch. Aber da wart ihr nicht alleine, ne? Da wart ihr mit noch Familie von dir.
Unterwegs. Ja, genau, das war der erste Urlaub alleine. Das größte Geschenk, was ich so über die letzten Jahre erfahren habe, würde ich sagen, dass ich irgendwie von Jahr zu Jahr, und das kann sich immer mal wieder ändern, ich bin jetzt kein Heiliger geworden, mehr Frieden in mir gefunden habe.
Mhm.
Und dadurch erfahre ich auch mehr Frieden in der Welt. Auch wenn es ein paar Konflikte hat.
Wollte ich gerade sagen, mein Friede sorgt für Frieden in der Welt.
Nein, ich erfahre den. Das heißt nicht, dass... Aber ja, natürlich bin ich dann auch nicht mehr so ein Vollidiot, der durch die Welt rennt. Also klar, mein innerer Friede sorgt auch für äußeren Frieden in Form von mein unerträgliches Verhalten ist nicht mehr so unerträglich. Das auch auf jeden Fall. Ey, beim nächsten Mal, by the way, möchte ich dir, ich habe es dir ganz, ganz lange nicht erzählt, eine Sache erzählen, die mich auf jeden Fall unglaublich abgefuckt hat, unglaublich belastet hat.
Wo denn? In welchem Kontext?
Das ist privat.
Okay.
Erzähle ich dir in der nächsten Folge. Wir machen eigentlich nie sowas, aber es bringt jetzt nichts mehr, das Thema anzufangen. Ich habe es dir ein paar Monate nicht erzählt.
Ich wusste nicht, dass du Erektionsprobleme hast, schon seit so langer Zeit. Aber gut, ich bin gespannt. Auch die kriegen wir gelöst.
Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns sehr über Bewertungen, natürlich auf allen Kanälen, wo das möglich ist. Dann kriegen wir immer so ein bisschen Feedback rein und sehen, diese Scheiße produzieren wir also. Und wenn ihr sagt, hey, ich liebe doch in manchen Bereichen Komfort und Automatismen, dann abonniert diesen Podcast gerne, weil dann braucht man nicht mehr so aktiv daran denken, es ist Donnerstag, die neue Folge ist draußen, sondern bang, es wird einem angezeigt und auf einmal kann man sich innerlich mit uns an einen Tisch setzen oder sitzen wir auf der Couch oder wie es auch immer in eurer Vorstellung
ist. Wir liegen alle in einem Bett.
Findest du? Ich finde, wir schwimmen gerade auf einem See zusammen und liegen auf dem Rücken und gucken in die Sonne. Weißt du, wenn man sich so schwerelos fühlt?
Und floaten uns gegenseitig.
Ja, wir floaten uns gegenseitig. Und wenn ihr sagt, ihr arbeitet in einer Company, wo ihr Podcast produziert oder das in Erwägung zieht, könnt ihr uns auch kontaktieren. Also es geht um die Soundqualität hier, nicht um Inhalt. Wir haben nämlich eine Produktionsfirma, die heißt Auf die Ohren und da reicht ihr uns unter Mail @auf-die-ohren.com. Bis dahin.
Wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.